Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Gestern hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag gestellt und sie wie geplant verloren und so den Weg freigemacht für Neuwahlen. Damit ist so etwas wie der Startschuss gefallen für den Wahlkampf, kann man sagen. Und dass dieser Wahlkampf bis Februar ein echter Wirtschaftswahlkampf wird, das ist wohl ausgemacht. Wirtschaftliche Dynamik wird dringend gesucht. Welche Rolle könnten zum Beispiel Steuern, sowohl abgesenkte als auch neu erhobene, zum Beispiel auf hohe Vermögen spielen? Mischa Erhardt mit einem Blick auf die Wirtschaftsteile der Wahlprogramme.
Versäumnisse angehen und entschlossen modernisieren. So der Titel des Jahresgutachtens des Beratergremiums der Bundesregierung, der sogenannten Wirtschaftsweisen, veröffentlicht ein paar Tage, nachdem die Ampelregierung gescheitert ist. Nur von entschlossenem Modernisieren sieht die Vorsitzende des Sachverständigenrates in den Parteiprogrammen bislang wenig.
Also wenn man mal anschaut, die beiden mutmaßlichen neuen Koalitionspartner, das dürften ja wohl CDU, CSU und aller Voraussicht nach dann SPD sein, die setzen auf das, was sie bisher auch gesagt haben, nämlich Steuern senken, die einen staatliche Unterstützung, die anderen von Modernisierung, von Zukunft, von Digitalisierung, von KI, von all diesen Themen sehe ich da bisher nichts.
So die Ökonomin Monika Schnitzer. Bei der Kanzlerpartei angefangen, wirbt die SPD etwa mit steuerlichen Entlastungen für viele Menschen. Im Gegenzug sollen höhere Einkommen stärker besteuert werden. Die CDU will dagegen mit steuerlichen Entlastungen oberer Einkommen die Krise überwinden. So soll etwa der Solidaritätszuschlag für Topverdiener und Unternehmen wegfallen oder der Spitzensteuersatz erst bei höheren Jahreseinkommen greifen. Auch soll die Steuerlast der Unternehmen generell spürbar sinken. Die SPD dagegen will Prämien für Unternehmen einführen, die tatsächlich investieren.
Beide Instrumente haben Vor- und Nachteile,
meint der Ökonom Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er sitzt auch im Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums und ist SPD-Mitglied.
Eine Steuersenkung, würde ich sagen, ist einfacher zu verstehen, hat auch vielleicht so eine Art Signalwirkung, aber sie hat natürlich starke Mitnahmeeffekte. Also es gibt keine Garantie, dass Unternehmen, nur weil jetzt der Körperschaftssteuersatz gesunken ist, tatsächlich mehr investieren. Einige werden das vielleicht machen, andere freuen sich einfach über einen höheren Nachsteuergewinn und schütten den dann als Dividende aus. Ja? Und dann ist das eine sehr teure Veranstaltung.
Auch die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer zweifelt, ob das generelle Absenken von Unternehmenssteuern automatisch zu mehr Wachstum und damit aus der Krise führt. Zudem stellt sich da natürlich auch die zentrale Frage, wie man eine solche Steuersenkung finanzieren will.
Man muss es natürlich gegenfinanzieren und diese Gegenfinanzierung ist bisher nicht da. Über Kredite so etwas zu finanzieren ist überhaupt nicht möglich, wenn man nicht die Schuldenbremse aufgeben wollte. Das aber wird ja von der CDU/CSU strikt abgelehnt und das wäre für diesen Zweck auch wirklich nicht sinnvoll. Dass Wachstum kurzfristig so angeregt wird, dass sich das selbst finanziert, das ist völlig unrealistisch.
Und damit ist man inmitten des Problems angekommen, an dem auch die Ampelregierung letztlich gescheitert ist. Der Frage nämlich, wie eine künftige Regierung ihre Pläne eigentlich finanzieren will, wenn unverändert die Schuldenbremse gelten soll. Dieses Problem sieht auch Moritz Schularik, der Präsident des Kiel-Institutes für Weltwirtschaft. In der ARD sagte er vor einigen Tagen, vor allem mit Blick auf von den meisten Parteien gewollte steigende Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit, dass solche Ausgaben aus dem laufenden Haushalt nicht bezahlt werden könnten. Die Argumentation von Moritz Schularik richtete sich in der Sendung Karin Mioska an FDP-Chef Christian Lindner.
Da haben wir riesige Aufgaben, die sich auch im Rahmen etwa des Wirtschaftspapiers der FDP mit den Beträgen, um die es da geht, nicht wirklich abbilden und realisieren lassen. Wir haben noch nicht über die Bildung gesprochen, wir haben nicht über Digitalisierung gesprochen, wir haben noch nicht über die Infrastruktur gesprochen. Ich denke, wir haben jetzt eine Legislaturperiode nach dem Februar, um wirklich dieses Land zukunftsfähig zu machen. Und dafür müssen wir dann auch bereit sein, gewisse Risiken einzugehen.
Die FDP will Steuerzahler und Unternehmen entlasten und das Bürgergeld grundlegend reformieren. Die Grünen schließlich wollen Milliarden in die marode Infrastruktur investieren, am Klimaschutz festhalten und kleine und mittlere Einkommen entlasten. Den großen Wurf entschlossener Modernisierung allerdings, den der Sachverständigenrat anmahnt, den sehen viele ökonomische Beobachter in den Programmen der Parteien bislang nicht.